Herr Professor Schomburg, Sie sind stellvertretender Direktor und Arbeitsgruppenleiter des Instituts für experimentelle Endokrinologie an der Charité in Berlin und Autor zahlreicher Studien. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich für unser heutiges Interview Zeit genommen haben. Herr Professor, es gibt mittlerweile eine große Anzahl an Studien, die zeigen, wie wichtig Selen für den menschlichen Körper ist. Können Sie uns bitte den Wirkmechanismus von Selen ein bisschen näher bringen?
Erstmal vielen Dank, Frau El-Sayed, für die freundliche Einladung und die freundliche Einführung. Selen, ein Spurenelement, das begleitet mich jetzt schon seit vielen Jahren und das ist sehr faszinierend. Die Wirkmechanismen sind natürlich vielfältig. Man muss sich vor Augen halten, dass unser Genom ungefähr 25.000 Genprodukte kloniert. Und nur 25 davon kodieren für Selenoproteine. Und nach unserem heutigen Wissen sind die Proteine, die Selen als Aminosäure Selenocystein einbauen, die eigentlichen Träger der Funktion. Und bei den Funktionen gibt es so drei große Gruppen, die wir heute verstehen. Zum einen ist das der Schutz vor Oxidation, vor übermäßiger Veränderung und Beschädigung von Membranen, von Proteinen, von DNA. Das machen hauptsächlich die sogenannten Glutathion-Peroxidasen. Peroxide sind quasi auch das, womit man Zähne blendend weiß oder Haare blond bekommt, also starke Oxidationsmittel, die der Körper produziert als Beiprodukt vom Metabolismus und die können Schäden ausüben. Das können diese Selenoproteine verhindern. Die zweite große Gruppe sind die Deiodasen, wie der Name sagt, Dejodierung, die spalten Jod ab und sind dadurch essentiell, um Schilddrüsenhormone zu aktivieren oder auch wieder abzubauen. Das heißt, sie kontrollieren im Zielgewebe, ob Schilddrüsenhormon seine Eigenschaft ausübt und wie lange. Und das können eigentlich nur selenabhängige Enzyme, denn diese Kohlenstoff-Jod-Bindung, das scheinen nur Selenocysteine im katalytischen Zentrum katalysieren zu können. Und die dritte große Gruppe, die ganz wichtig ist, gerade für unser Immunsystem, für Autoimmunerkrankungen, das sind die Selenoproteine, die an einer korrekten Faltung von Proteinen in der Zelle beteiligt sind und auch für die Proteine, die die Zelle verlassen, also für die Qualitätskontrolle. Wenn Proteine entstehen, die eine falsche Qualität haben, eine falsche Faltung, dann wird das Immunsystem diese als falsch erkennen und mit Autoimmunreaktionen reagieren. Und das ist etwas, was ein guter Selenstatus scheinbar verhindern kann und wo man bei einem schlechten Selenstatus tatsächlich ein Problem entwickeln kann.
Das ist sehr, sehr interessant. Herr Professor, wie sehen Sie generell die Rolle von Selen und wo ist Selen für Sie unverzichtbar?
Selen gehört zu den sogenannten essentiellen Spurenelementen. Und ich denke, am besten versteht man es, wenn man sich die Analogie zu Eisen oder Jod anschaut. Wir alle haben ein gewisses Verständnis davon, dass Jod wichtig ist. Wenn Jod fehlt in der Ernährung, dann kann sich eine Struma entwickeln. Die Schilddrüsenhormone können nicht gemacht werden. Man sieht das Phänomen, man sieht den Jodmangel. Bei Eisen ebenso. Wir wissen, wenn wir einen Eisenmangel haben, wird Sauerstoff schlecht transportiert. Wir sind müde, abgeschlagen, schwach. Bei Selen kann man es nicht so eindeutig sehen. Und doch sind viele der Symptome, wenn es fehlt, ähnlich zu dem Eisenmangel oder dem Jodmangel. Denn viel geht tatsächlich über das Immunsystem. Ganz entscheidend ist hier sicher, der Schutz vor Autoimmunerkrankungen. Und da haben wir große Studien machen können, sowohl mit Kollegen in China als auch in Europa. Und ich würde jetzt mal eine solche Studie zeigen und meinen Bildschirm teilen. Denn dort kann man vielleicht am besten erklären, wie bedeutsam wir zurzeit die Bedeutung des Selenstatus für unsere Gesundheit, für das Immunsystem einordnen. Was Sie hier sehen, ist eine Karte von China. Ich kann mal gucken, ich kann das als Laserpointer. Hier sehen Sie China und aufgrund der Größe und der unterschiedlichen Bodenbeschaffenheit gibt es hier benachbarte Regionen mit starkem Selenmangel, aber auch mit guter Selenversorgung. Und wenn man sich die Werte anschaut, liegen die ungefähr da, wo wir in Europa auch liegen, also niedrig oder im höchsten Quintil unserer europäischen Bevölkerung. Und wir haben mit den Kollegen nun analysieren können, wie häufig sind Schilddrüsenerkrankungen in diesen Gebieten. Und man sieht, dass sie fast so häufig sind im selenarmen Gebiet als im selenreichen. Und wir haben uns dort die Landbevölkerung angeguckt, denn die lebt von ihrem Boden. Und der Boden hat hier einen Selenunterschied von ungefähr 100-fach. Das übersetzt sich in einen zweifachen Unterschied im Menschen und auch in einen ungefähr zweifachen Unterschied in den Schilddrüsenerkrankungen. Im Besonderen in Hashimoto-Thyreoiditis. Jetzt haben wir nicht nur die Prävalenz betrachtet, also wie viel sind erkrankt, sondern im letzten Jahr auch publiziert, wie die Inzidenz ist, wie viele Neuerkrankungen gibt es. Und da zeigt sich das Gleiche. Der Selenmangel ist definitiv ein Problem für Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Und diese Chinesen, die hier leben, die haben die gleiche Genetik, die haben das gleiche Essverhalten, trinken gleich viel grünen Tee, machen Tai Chi. Man hat dort keine anderen großen Faktoren, die diesen Unterschied erklären könnten. Bei uns sehen wir, dass Menschen einen starken Selenmangel entwickeln können, besonders Frauen in der Schwangerschaft. Und das habe ich hier einmal gezeigt. Das haben wir mit Kollegen und Kolleginnen aus Polen herausgearbeitet. Wir haben den Selenstatus über die Schwangerschaft bestimmt, vom ersten Trimenon zum dritten. Und wir sehen, einen massiven Mangel finden wir schon bei jeder 20. Frau bei Beginn der Schwangerschaft. Aber während der Schwangerschaft wird die Anzahl der Frauen mit extrem starkem Selenmangel immer größer. Am Schluss waren es ein Drittel dieser polnischen Kohorte von schwangeren Frauen. Und dieser Mangel ist massiv, den sehen wir normalerweise in der gesunden Bevölkerung nicht. Das hat evolutionär natürlich seinen Sinn, denn in der Schwangerschaft hat das Kind Vorfahrt. Und das zeigt nochmal, wie wichtig Selen für das Leben ist, denn die Evolution hat gesagt, okay, auf Kosten der Mutter versorge ich jetzt präferenziell das Kind, denn das ist die nächste Generation, das ist wichtiger in diesem Moment als die Mutter. Was wir natürlich ausgleichen können und sollten, denn sowas sollte nicht geschehen. Wir kennen es vom Jod, da läuft das genauso ab. Da haben wir doch die Empfehlung, Jod zu supplementieren in der Schwangerschaft. Beim Selen haben wir es nicht. Auch nach der Schwangerschaft bei der Laktation geht Selen präferenziell über die Muttermilch wieder zum Kind, sodass auch dort die Mutter, die frische Mutter, eigentlich unterstützt werden müsste durch eine bessere Ernährung. Denn ihre Selenaufnahme ist nun wichtig für zwei Personen, nicht nur für eine. Und da reicht die normale Menge offenbar nicht mehr. Dass das Ganze gesundheitlich sehr problematisch für die Mutter sein kann, wurde hier in einer randomisierten, kontrollierten Studie herausgearbeitet von Kollegen in Italien, Roberto Negro mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die haben sich schwangere Mütter angeguckt, die TPO-Antikörper haben, aber noch eine gesunde Schilddrüse. Und man weiß, dass nach der Schwangerschaft oft die sogenannte Postpartum-Schilddrüsenerkrankung auftritt, eine Art Hashimoto nach der Entbindung. Und sie haben gesehen, in den prädisponierten Frauen war das fast bei jeder zweiten. Wenn man jetzt aber in der Schwangerschaft und danach mit Selen supplementierte, um diesen Mangel auszugleichen, dann entwickelte er sich nur noch in jeder vierten. Das heißt, ein sehr starker schützender Effekt durch das Vermeiden des Selenmangels, der sich in der Schwangerschaft einstellt. Das Gleiche galt auch für die permanente Hypothyreose, also für die bleibende Schilddrüsenerkrankung in der Schwangerschaft.
Das war jetzt wirklich sehr, sehr interessant. Man hat sich da sehr gut was vorstellen können drunter, Herr Professor. Besonders wichtig scheint ja Selen auch in der Onkologie zu sein. Da gibt es jetzt ganz neue, bahnbrechende Studienergebnisse zu Brustkrebs. Können Sie uns über diese Studien und ihre Ergebnisse etwas erzählen?
Nichts lieber als das, denn das liegt natürlich jedem von uns sehr am Herzen. Brustkrebs an sich ist schon eine schreckliche Diagnose. Was kann man jetzt tun? Was sind Parameter, die hier vielleicht das Überleben verbessern und auch die Lebensqualität verbessern? Und wir hatten das Glück, mit Kollegen aus Schweden, aus Lund, Malmö zusammenzuarbeiten. Dort in Südschweden wird jede Frau, die eine Brustkrebsdiagnose bekommt, sofort registriert. Es werden Bioproben genommen, also auch Serum und Plasma. Dieses wird aufbewahrt und kann insofern später für Analysen zur Verfügung stehen. Und man verfolgt sehr genau, wie es den Patientinnen ergeht. Und wir hatten jetzt die Chance, von 2000 neu diagnostizierten Fällen die Serumproben zu bekommen, bevor irgendetwas an Therapie eingeleitet wurde. Und das ist natürlich eine sehr kostbare Studie, denn wir hatten 10 Jahre Nachverfolgung. Man konnte also jetzt wissen, was ist aus den Frauen geworden, die zu dem Zeitpunkt der Diagnose ihr Serum abgegeben haben, welche Risikofaktoren sprechen hier für ein gutes Überleben, für wenig Auftreten von Rezidiven und für ein eher schlechtes Überleben. Also man kann positive Faktoren und negative identifizieren. Ich würde jetzt noch einmal den Bildschirm teilen, denn die Ergebnisse muss man sehen, um sie zu glauben. Und das ist einmal jetzt hier hoffentlich für Sie gut sichtbar. Ist der Bildschirm sichtbar?
Ja.
Sehr gut. Also die Studie nennt sich die Schwedische Cancerome Analysis Network Breast Initiative. Und sie versuchen, jede Frau in Südschweden mit neu diagnostizierten Brustkrebs einzuladen, mitzumachen. Und die werden auch registriert. Wir hatten die Proben von 2010 und es gab die Daten für das Follow-up bis 2019, also 9 Jahre Überleben. Was es von diesen fast 2000 Patientinnen für uns gab, war eine Serumprobe, die haben wir geblindet analysiert. Das heißt, wir wussten nichts über irgendwelche klinischen Details. Wir haben nur gemessen. Wir haben das Gesamtselen im Serum gemessen, aber auch ganz wichtig den Selentransporter, Selenoprotein P, der das bioverfügbare Selen darstellt und eine von diesen Glutathionperoxidasen, die man im Serum gut messen kann. Und hier sehen Sie das Überleben. Also die blaue Kurve deutet an, hier sind über die 9 Jahre nur gut 10% verstorben. Das ist für 10 Jahre, für höheres Alter, in dem im Schnitt der Brustkrebs auftritt, ein gutes Ergebnis. In grün sehen wir, hier sind vielleicht 20% verstorben, aber sehr erschreckend ist hier die rote Linie, denn hier war die Hälfte der Probandinnen, der Patientinnen nach diesen 9 Jahren verstorben. Und diese Kurve ist die, wo diese Selen-Biomarker im unteren Quintil lagen, das heißt in den unteren 20%. Und wenn man jetzt überlegt, zum Zeitpunkt der Diagnose, ohne dass irgendwas an Therapie passiert, wurden diese drei Gruppen aufgestellt und man sieht denn, der starke Selenmangel ist auch mit dem starken Versterberisiko assoziiert, dann liegt es nahe, dass man diesen Mangel ausgleichen sollte und ausgleichen müsste. Aber man muss natürlich einschränkend sagen, das ist eine Beobachtungsstudie. Wir sehen, der Mangel ist mit dem hohen Versterben assoziiert. Wir wissen noch nicht, ob diese Selengabe hilfreich wäre. Wir haben neue Daten, die deuten in die Richtung, aber eigentlich müsste man jetzt auch so eine randomisierte, kontrollierte, geblindete Supplementationsstudie machen, um zu sehen, dass die Theorie stimmt, dass also der Mangel hier wiederum ein Problem ist. Und oft fragt man sich, wie kann es sein, dass Selen für so viele verschiedene Organsysteme so relevant ist? Ich glaube, wie wir gerade gesehen haben, das Immunsystem ist hier ein Schlüssel, ebenso wie der Schilddrüsenhormonstatus. Und das sind so die beiden Theorien, die wir gerade in den Folgeanalysen weiterverfolgen.
Sehr anschaulich, sehr anschaulich, ja. Herr Professor, was können Sie uns über die US-amerikanischen Interventionsstudien mit Selen sagen? Gibt es hier Unterschiede zwischen Amerika und Europa und welche Probandinnen wurden in diese Studie eingeschlossen?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Denn wenn wir in Europa über den Selenstatus reden, haben wir gewöhnlich den Selenmangel vor Augen. Das ist in Amerika nicht der Fall. In Amerika sind die Böden deutlich selenreicher, zumindest die Böden, die für die großen Ackerflächen und die Agrikulturflächen genutzt werden, so dass im Durchschnitt der US-Amerikaner einen doppelt so guten Selenstatus hat wie bei uns. Das heißt, diese Kurve, die wir gerade gesehen haben mit dem starken Selenmangel, da würden wir nur sehr, sehr wenige US-Amerikanerinnen finden, die in diese Kategorie hineingehören. Und das hat natürlich große Auswirkungen, denn eigentlich gucken wir immer gerne über den Teich und sagen, US-amerikanische Wissenschaftler haben dieses und jenes gezeigt und dann hat das meist einen besonderen Wert, wenn das dort auch bestätigt wird. Und besonders, wenn man gemeinsame Leitlinien ableiten kann. Das wird bei Selen nie der Fall sein, denn die Amerikaner haben diesen Mangel nicht. Nun hatten sie aber trotzdem Hinweise, dass die Krebsinzidenz in ihren Staaten höher ist, wo ein Selenmangel vorliegt, als in Staaten, wo die Selenversorgung gut ist. Daraufhin haben sie eine große randomisierte, kontrollierte Supplementationsstudie gestartet, den sogenannten NPC-Trial, Nutritional Prevention of Cancer, also die Prävention der Krebserkrankung durch ein Ernährungsmittel, durch Selen, und haben großartige Erfolge gesehen. Um das natürlich zu replizieren, haben sie 10, 15 Jahre später die Studie versucht zu wiederholen. Sie haben ein leicht anderes Supplement genommen, aber sie hatten jetzt leider eine Bevölkerung, die Probanden mit schlechtem Selenstatus gar nicht mehr enthielt. Denn sie war aus einem anderen Bereich rekrutiert und inzwischen wurden schon viele Nahrungsmittel mit Selen supplementiert. Diese große Studie zeigte nun keinen positiven Effekt. Und das ist natürlich sehr traurig, denn sie hatte gar keine Patienten, die eine Selensupplementation hätten gebraucht. Aber doch wird die jetzt immer rangezogen und zu behaupten, Selen hilft ja doch nicht. Was besonders tragisch ist, in der ersten Studie sah man sehr starke Effekte, 50% Reduktion der Tumore für Lunge, für Kolorektal, also für Darmkrebs und für Prostatakrebs. Für die Wiederholungsstudie, die viel größer und teurer war, hatte man sich jetzt auf Prostatakrebs fokussiert, sodass gar keine Frauen eingeschlossen wurden. Und das ist natürlich ungerecht und unfair, denn die Studie wird aus Steuergeldern finanziert, die alle bezahlen. Das war etwas, das habe ich von Anfang an sehr kritisch gesehen. Und am Schluss haben die Ergebnisse leider nichts gezeigt, auch nicht auf den Prostatakrebs. Und heute wissen wir, dass gerade Prostatakrebs nicht wirklich ein sehr responsiver auf Selen ist. Insofern war das etwas unglücklich. Aber ich kann die Ergebnisse auch gerne noch einmal zeigen, um deutlich zu machen, wie unglücklich eigentlich die Wahl und die Durchführung dieser Studie war. Was Sie hier jetzt sehen, ist die durchschnittliche Selenaufnahme, die wir in der Welt haben. Das sind quasi Mikrogramm pro Tag, die aufgenommen werden. Dieser rote Strich zeigt an, hier wäre eine optimale Versorgung da, weil der Selentransporter gut versorgt ist. Und was man, glaube ich, sofort sieht, in Europa, in Polen, hat man gerade die Schwangerschaft gesehen, liegen wir sehr weit drunter. Wir liegen so an dem minimal benötigten Aufnahmelevels. In den USA liegen wir deutlich besser. Immer die dunkle Blau ist die obere Kante, das helle Blau das untere in solchen Analysen, die zum Status erhoben wurden. Und inzwischen ist USA noch ein Stück besser. Das heißt, hier haben wir wenige, die einen Mangel aufweisen. Nun war die erste Studie, die NPC-Studie, durchgeführt, wo noch ein Drittel der Probanden einen niedrigen Selenstatus hatten, ähnlich wie in Zentraleuropa, in Australien, in Afrika, in Asien. Und dieses Drittel zeigte auch die positiven Effekte auf den Schutz vor Neuerkrankungen von Prostatakrebs, Darmkrebs, Lungenkrebs, während die, die in der ersten Studie schon gut versorgt waren, zeigten nicht solche Effekte. Und das waren ungefähr 1000 Probanden. Die Wiederholung waren 32.000 und bei denen gab es kaum jemanden, der einen Mangel hatte. So dass heutzutage, wo man immer gerne Meta-Analysen macht und viele vergleichbare Studien zusammenwirft und gemeinsam auswertet, da sieht man, da überwiegt dann natürlich die Studie, die eigentlich unglücklich designt war und leider keine mit Selenmangel eingeschlossen hatte, sodass die positiven Effekte der Maus hier durchaus durch die große Studie unterdrückt werden. Und das macht uns natürlich das Leben auch schwer, wenn wir in Europa für die Bedeutung des Selenmangels für das Krebsrisiko argumentieren. Dann wird einem oft entgegengehalten, ja, aber die große Studie in Amerika hat doch nicht gezeigt, dass es hilft. Nein, aber sie hatten leider eben auch eine Population, die weit entfernt liegt von unserer in Bezug auf die tägliche Selenaufnahme.
Sie haben das so schön erklärt und man kann Ihrer Stimme so gut folgen. Das ist, ich muss sagen, da muss ich Ihnen ein Kompliment machen. Sie machen das wirklich wunderbar, Herr Professor.
Vielen Dank, ich gebe das Kompliment gerne zurück. Das geht aber, wenn man ausreden darf und so freundlich gefragt
Es
wird.
ist
Vielen Dank.
einfach faszinierend. Also, Herr Professor, jetzt habe ich eine Frage. Wichtig ist ja einmal, den Selenspiegel messen zu lassen, bevor man irgendeine Therapie oder eine Einnahme beginnt. Worauf muss beim Kauf von Selenpräparaten geachtet werden? Es gibt ja auch hier viele frei verkäufliche Varianten.
Ja, Selen ist essentiell. Das heißt, wenn man mit der Nahrung nicht genug aufnimmt, wird man in einer Diagnose, wenn der Selenspiegel im Blut, im Serum, im Plasma bestimmt wird, einen Mangel aufweisen. Dann liegt es nahe zu supplementieren. Man kann natürlich auch zuerst versuchen, die Ernährung auf selenreichere Präparate umzustellen. Wir wissen, wie beim Jod, Selen hat die Tendenz, ins Meer zu gehen. Also Meeresfrüchte, Sushi, aber auch Algen wären eine gute Selenquelle. Ebenso natürlich Meeresfisch, nicht so sehr der Zuchtfisch hier aus Seen, sondern Fisch, der tatsächlich aus dem Meer stammt, wo auch der Salz- und der Selengehalt hoch ist. Wenn man supplementieren möchte, wie Sie sagen, der Markt ist voll von Supplementen, im Internet findet man jede Menge. Es ist wie immer, wenn ich etwas zu mir nehme, möchte ich eine gute Qualität. Ich möchte einen Hersteller, der eine gute Qualitätskontrolle hat, damit ich auch das bekomme, was ich möchte. Ich war selber ein Opfer. Ich habe Selbstversuche gemacht mit verschiedenen Selenpräparaten, um die Dynamik in meinem Körper zu bestimmen und habe festgestellt, bei einer Selenit- und einer Selenomethionin-Präparation kam das gleiche Ergebnis raus. Das kann nicht sein. Und daraufhin habe ich die zur speziierenden Analyse geschickt. Und tatsächlich war ich bei dem Selenomethionin-Produkt belogen worden. Es stand Selenomethionin drauf, es war aber Selenit drin. Dennoch sind beide Supplemente, ob die inorganisch sind, also Selenit oder Selenat, oder organisch, meist Selenomethionin oder selenreiche Hefe oder ähnliche kleine Organismen, die sind beide gut geeignet, um einen Selenmangel zu vermeiden. Unterschiede gibt es erst bei höheren Aufnahmeleveln. Wenn das Selenomethionin sich anreichern kann im Körper, was das Selenit in der Form nicht tut. Aber auch da vergiften kann man sich mit beiden. Also die Sicherheit gibt es nicht. Man muss die richtige Menge aufnehmen. Und aus den USA war vor 20 Jahren eine Studie publiziert, wo wieder ein neues Supplement auf den Markt kam und sich die Hersteller um den Faktor 1000 verrechnet haben. Die Menschen haben das geschluckt und wie so häufig auch nicht nur eine Tablette am Tag, auch zwei, drei. Und die ersten Vergiftungserscheinungen traten auf. Also der Atem riecht unschön nach Knoblauch, nach faulem Rettich, also sehr schwefelhaltig. Und wenn das bleibt, dann fallen auch die Haare aus und die Fingernägel und die Fußnägel. Glücklicherweise wissen wir, dass diese Symptome reversibel sind. Wenn man also aufhört mit der erhöhten Zufuhr, dann normalisiert sich das auch wieder. Aber das ist spätestens ein Zeitpunkt, wo man unbedingt wieder eine Selenanalyse machen muss, um zu sehen, ist es wirklich eine zu hohe Zufuhr? Und wenn ja, wodurch kommt die? Was muss ich absetzen, dass ich hier mir keinen Schaden zufüge? Denn es gibt auch immer wieder Suizid- und Homozid-Fälle, wo jemand sich selbst vergiftet hat oder Mitmenschen vergiftet, indem man statt des Arsens, was vielleicht etwas auffälliger ist, eine sehr hohe Selendosis nimmt. Man sollte es auch nicht intravenös applizieren oder applizieren lassen, es sei denn, man ist im Krankenhaus in der Intensivmedizin, denn eigentlich reicht die orale Zufuhr, das ist relativ schnell, innerhalb vom halben Tag von 6 bis 12 Stunden gut verfügbar und wird übersetzt in Selenoprotein.
Herr Professor, oft wird das Essen von Paranüssen als Selenquelle propagiert. Sind Paranüsse aus Ihrer Sicht eine gute Selenquelle oder sollte man lieber Abstand davon nehmen?
Auch eine gute Frage, denn gerade Vegetarier suchen natürlich Quellen, die natürlich sind und natürlich selenreich sind. Paranüsse können eine sehr gute Quelle sein, aber es hängt genau davon ab, wo der Paranussbaum steht. Ich war selber in Brasilien und habe mit entsprechenden Farmern gesprochen. Es gibt dort zwei prinzipielle Formen. Einmal den Plantagenanbau, wo man sehr genau weiß, wo die Bäume stehen. Die wurden über Generationen, die können bis zu 500 Jahre alt werden, gepflegt und gehegt und werden regelmäßig geerntet oder die Wildernte im Urwald. Die Paranuss kann, wenn der Boden viel Selen hergibt, auch sehr gut Selen aufnehmen. Wenn der Boden aber kein Selen hat, kann die Paranuss auch nicht viel Selen aufnehmen. Insofern wissen wir es nicht, wenn eine Paranuss vor uns ist. Sie schmeckt gut. Sie ist sicher nicht ungesund, aber wenn sie sehr viel Selen enthält, muss man die Aufnahme beschränken. Wenn sie wenig enthält, wäre es egal. Insofern als sinnvolles Supplement, ohne dass wir wissen, wie viel Selen diese Paranusscharge enthält, ist es nicht geeignet, denn wir wissen es nicht. Wir hatten selber eine Studienarbeit dazu und man hat gesehen, manche Paranüsse enthalten gar kein Selen und andere kommen tatsächlich an 200 Mikrogramm pro Nuss, so dass dort eine Nuss schon mehr als ausreichend ist für den Tagesbedarf.
Herr Professor, Sie haben uns jetzt schon so viele Fragen beantwortet. Gibt es von Ihrer Seite irgendetwas, das Sie unseren Zuschauern oder Zuhörern noch gerne mitgeben möchten oder erzählen möchten?
Sehr gerne, denn ich glaube, wir alle sind gebeutelt durch die Pandemie, die uns heimgesucht hat. Und gerade Selen und virale Erkrankung hat eine sehr lange Geschichte und auch eine sehr lange erfolgreiche Geschichte. Es gab in China schon immer diesen selenarmen Bereich, wo es einen Coxsackie-Virus gibt, der eine Herzerkrankung verursacht, aber nur bei Menschen, die einen schlechten Selenstatus haben. Dass das wirklich so kausal ist, konnte man im Tierversuch sehr genau nachweisen. Und auch dieser Virus ist ein Einzelsträngler-RNA-Virus wie der SARS-CoV-2. Wir haben in unseren eigenen Studien jetzt gesehen, dass gerade die Covid-Erkrankung dazu führt, dass der Selenstatus sinkt. Ähnlich wie wir das bei der Schwangerschaft gesehen haben. Denn scheinbar möchte der Körper nicht, dass Selen im Blut ist, damit nicht eine Mikrobe, ein Virus, einen Vorteil von der Selenverfügbarkeit hat. Die sogenannte Negativ-Akut-Phasenantwort, die wir auch vom Eisen kennen. Nun wissen wir auch, dass nach Covid-Erkrankungen oft Autoimmunerkrankungen neu entstehen. Und das ist natürlich sehr parallel zu dem, was wir bei Schwangerschaft und der Postpartum-Thyreoiditis gesehen haben. Und wir wissen auch, dass sehr viele von schwer Covid-Erkrankten unter den Long- oder Post-Covid-Symptomen leiden, von denen wir heute auch sagen, viele dieser Erkrankungen scheinen wieder auf ein schlecht arbeitendes Immunsystem zurückzuführen zu sein und oft auch auf autoimmune Komponenten. Und da möchte ich vielleicht ein letztes Slide nochmal teilen. Denn ich denke, gerade in der Vorbereitung auf einen neuen Virus oder damit, dass man selber infiziert werden kann, ist es sehr wichtig, dass man sich bewusst macht, dass Selen eben auch für die Covid-Erkrankung und im Besonderen für die Folgen einer Covid-Erkrankung ein ganz entscheidender Faktor sein kann. Was Sie hier sehen, ist eine europäische Landkarte. Wir haben sechs Länder verglichen. Irland, Belgien, Deutschland, Polen, Italien, Frankreich, wo ich überall Kollegen sitzen habe, die haben mir Serumproben geschickt von ihren Covid-Erkrankten zum Zeitpunkt der Aufnahme ins Krankenhaus. Und was Sie immer links sehen, das sind die Punkte von den Erkrankten, die überlebt haben. Und rechts sehen Sie die Punkte von den Erkrankten, die nicht überlebt haben. Hier ist der Selenstatus angezeigt. Das hier wäre der europäische Durchschnitt. Das sieht man hier bei diesen 2000 Proben aus einer vorangegangenen Studie. Und wir sehen erstmal, dass generell alle Covid-Erkrankten einen schlechteren Status haben als die gesunden Menschen im Durchschnitt. Und hier sehen wir Belgien, Frankreich, Deutschland. Da sind wir eher unter dem europäischen Durchschnitt. Irland und Italien ist eher drüber, Polen ist drunter. Aber in jedem Land sehen wir, dass die, die nicht überleben, durch deutlich schlechtere Selenstati gekennzeichnet sind. Das ist sicher zum Teil Prädisposition. Sie werden schwerer krank durch die Infektion, plus ein Ausdruck der schweren Erkrankung. Also ein gegenseitig verstärkender Mechanismus. Aber wenn man jetzt mal auf das Risiko zum Versterben schaut, das ist relativ unbeeinflusst vom Selenstatus, solange wie der gut ist, wie wir das auch beim Brustkrebsversterben gesehen haben. Aber es geht richtig steil hoch, hier Richtung zehnfach, wenn man in den schweren Mangel gerät, wie wir das bei der Schwangerschaft gesehen haben oder wie man es generell auch durch inflammatorische oder Krebserkrankungen bekommen kann. Deshalb gerade erkrankte, chronisch erkrankte Menschen mit Problemen in der Selenaufnahme, die müssen natürlich in der Vorbereitung auf eine potenzielle Infektion einen guten Selenstatus haben, um hier nicht ein versagendes Immunsystem zu haben und den schweren Krankheitsverlauf zu haben. Und das Ganze kann man auch noch mal zusammenfassen. Wir wissen, dass eine Lebererkrankung, dass eine Schwangerschaft, dass eine Infektion, eine Sepsis, eine Corona-Erkrankung oder auch eine Operation, die natürlich mit einer Entzündung einhergeht, dazu führt, dass der Selenstatus im Blut stark absinkt. Und Sie sehen hier vier beispielhafte Verläufe, und das ist natürlich zeitabhängig. Während man gesund ist, unterscheiden wir uns. Wenn wir krank werden, sinken wir alle ab, manche stärker, manche weniger stark. Die Frage ist, wie lange verbleibt man jetzt im absoluten Minimum, wo das Immunsystem nicht mehr so reagieren kann, wie es möchte, wo die Faltung der Proteine nicht mehr so ist, wie sie sein soll, wo also das Autoimmunrisiko und das Posterkrankungsrisiko steigt. Und hier denke ich, die Supplemente sind vorher als Prophylaxe sinnvoll, aber spätestens dann, wenn man hier einen schweren Mangel entwickelt, wird es hilfreich sein, um gerade auch für die Zeit danach ein Stück weit besser wieder rauszukommen aus der eigentlich natürlichen und wahrscheinlich auch sinnvollen Gegenregulation des Körpers. Aber diese Regulation hat sich evolutionär entwickelt, als es noch keine Intensivmedizin gab. Da war nach ein, zwei Tagen Schluss. Entweder man hat überlebt oder man ist verstorben. Heute halten wir uns natürlich noch viel länger am Leben und müssen dann aber natürlich den Verlust, der eine natürliche Reaktion war, auch ein Stück weit supplementieren, dass wir die Erholungsphase unterstützen. Und idealerweise kommt man gar nicht so tief, sondern startet vom guten Status aus. Denn, glaube ich, hat man hier auch diese Risiken für Postpartum-Thyroiditis. Und wir gehen davon aus, auch von Post- und Long-Covid ein Stück weit gebannt. Gerade die Autoimmunerkrankungen, die dadurch entstehen können.
Sehr, sehr, sehr interessant, Herr Professor.
Vielen
Ich
Dank.
bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses wunderbare Interview, für dieses informative und wirklich bereichernde Interview. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg noch bei Ihren weiteren Forschungen und Studien. Und ja, ich sage herzliches Dankeschön und ich hoffe, wir hören wieder voneinander.
Ich darf mich bei Ihnen bedanken. Ich rede immer gerne über dieses Element und in dieser Form ist es natürlich sehr angenehm. Es war mir eine Freude und Ehre. Bleiben Sie gesund, alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen.
Dankeschön. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen, Frau Elsayat.